Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Ich heiße Anke Triller, bin die Koordinatorin der Frauenorte Sachsen-Anhalt und heute bin ich in einer über 1000-jährigen Kaiser- und Hansestadt im nördlichen Teil von Sachsen-Anhalt verabredet. Diese Kleinstadt wurde mehrfach von touristischen Portalen bewertet, 2019 sogar zur schönsten Kleinstadt Deutschlands gekürt. Wer hier durch die Tore, durch die Straßen bummelt oder auch im Elbe-Radweg entlang radelt, wird diesem Urteil sicher zustimmen. Um ein Urteil ganz anderer Art soll es aber nun gehen. Denn ein juristischer Fall und seine fatalen Folgen beschäftigen bis heute HistorikerInnen, JuristInnen und auch KünstlerInnen. Um das auslösende Ereignis zu begreifen, müssen wir über 400 Jahre in der Stadtgeschichte Tangermündes zurückschauen. Ich begrüße dazu meine beiden GesprächspartnerInnen. Ich begrüße Sigrid Brückner, stellvertretende Vorsitzende des Kultur- und Museumsvereins Tangermünde e.V. und ehemalige langjährige Archivarin und Museumsleiterin, sowie Regine Schönberg als Inhaberin des Tangermünder Tourismusbüros, quasi der Touristinformation in Tangermünde. Natürlich nutze ich nun Ihre Regionalexpertise, um meine erste Frage beantwortet zu bekommen. Frau Schönberg, wie führen Sie denn die Gäste dieser Stadt, also Menschen des 21. Jahrhunderts, in das Geschehen um das Jahr 1617 ein?
Ja, Tangermünde ist eine mittelalterliche Stadt, eine reiche Hanse- und Kaufmannsstadt gewesen, welche im Schutze einer Burg im 12. Jahrhundert entstand. Die Burg zu Tangermünde liegt am Zusammenfluss von Tanger und Elbe. Hier querte einst eine Post- und Handelsstraße die Elbe und an dieser sozusagen siedelten Kaufleute haben hier eine Marktgemeinde gebildet, um 1200 das Stadtrecht erhalten. Es entwickelt sich eine blühende Hansestadt. Auch wir sind Mitglied der Hanse seit 1368. Die Stadt erhielt Bedeutung unter Kaiser Karl IV. Im 14. Jahrhundert, als er hier Tangermünde zu seiner nördlichsten Nebenresidenz zum Hradschin von Prag erkor. Der wirtschaftliche Aufschwung nahm dort seinen Anfang mit. Die Hanse führte dazu, dass die Stadt Tangermündes reich wurde. Diesen Reichtum wollte man nach außen hin symbolisieren und in diesem Zusammenhang entstanden ganz wichtige und wertvolle, bis heute noch vorhandene Baudenkmäler. Stadtmauer, Stadttore, imposantes historisches Rathaus, Kirchen, die man heute noch von einst besuchen kann. Dieses sind Überbleibsel von einem gewaltigen Stadtbrande 1617. 1617 brannte die Stadt an drei Stellen zur gleichen Zeit. Und somit ist nur noch das übrig geblieben, was einst aus Backstein erbaut war. Alles, was ich aufgezählt habe, Kirchen, Stadtmauer, Stadttore und das historische Rathaus. Und Schuld an diesem Stadtbrande soll eine Frau gewesen sein, namens Grete Minde.
Frau Brückner, was würden Sie an dieser Stelle noch ergänzen? Ich muss dazu sagen, wir befinden uns jetzt gerade an einem authentischen Ort. Vielleicht sagen Sie auch kurz, wo wir uns eigentlich befinden, warum das auch bei diesem Gespräch diesen Hall-Effekt gibt.
Ja, wir befinden uns hier im Stadtgeschichtlichen Museum, im historischen Rathaus, also an dieser historischen bedeutenden Stelle und haben einen ganzen Raum für das Thema Grete Minde bereitgestellt. Wir wollen hier einführen in die Grete Minde, die wirklich gelebt hat, die dieses Schicksal erlitten hat und ertragen musste. Und diesen Vergleich zwischen der literarischen Grete Minde und der historischen Grete Minde ist bis heute spannend, denn das Thema ist so interessant, dass sich Historiker und Juristen und Schriftsteller und Heimatforscher immer wieder damit beschäftigt haben und so eine Menge von Literatur und Deutungen entstanden ist, die bis heute eben die Leute zum Nachdenken anregt.
Das heißt, dieser von Ihnen, Frau Schönberg, schon benannte verheerende Stadtbrand 1617 hat dann sozusagen 2 Jahre später ein weiteres Feuer zur Folge, wenn man das mal so benennen kann. Und das richtete sich ja diesmal gegen eine einzelne Person. Der Name ist schon gefallen, Grete, also Margarete Minde, ja, die am 22. März 1619 als verruchtes Weib auf dem Scheiterhaufen qualvoll sterben musste. Wer war denn diese Frau? Was weiß man denn von ihr? Was ist überliefert von der Frau?
Also wir haben im Stadtgeschichtlichen Museum die Gerichtsakte zu dem Fall Grete Minde erhalten. Dort sind sämtliche Gerichtsprotokolle immer noch erhalten und auch das Urteil, das historische Urteil. Und vor allem in diesen Verhörprotokollen ist viel zu ihrem Leben erhalten, sodass man weiß, ungefähr wie sie gelebt hat. Außerdem hat der Bürgermeister der Stadt, Kaspar Helmreich, der auch diese Verhandlungen gegen Grete Minde geführt hat, eine Chronik geschrieben, sodass wir auch über ihre Herkunft Bescheid wissen. Und es gibt Kämmereirechnungen, die die Vorgänge auf dieser wirtschaftlichen Seite belegen, sodass wir wissen, es ist ja tatsächlich Geld hinterlegt worden, es ist Geld ausgezahlt worden, was haben die ganzen Verhöre gekostet, was musste die Stadt aufwenden, um so einen teuren Gerichtsprozess überhaupt durchzuführen. Daran können wir eigentlich ziemlich umfassend das ganze Geschehen von damals heute darstellen. Und es hat natürlich immer noch seine Geheimnisse, die vielleicht nie gelöst werden können.
Grete Minde soll einst in Tangermünde als junges Mädchen aufgewachsen sein. Grete Minde war eine Tochter eines Tangermünder Bürgers, welcher allerdings die Stadt verlassen musste aufgrund eines mörderischen Deliktes, um selbst der Strafe zu entgehen. Dieser Peter von Minden, daher der Name von Minden, Peter von Minden hatte sich als Landsknecht verdient, auswärtig, also ausländisch, würde man früher gesagt haben, bei anderem Landesherrn, hat dort eine junge Frau kennengelernt, hat diese geheiratet und geschwängert. Nach dem Tode von Peter von Minden ging die Frau zurück in die Heimatstadt ihres Mannes und erhoffte sich hier Hilfe und Unterstützung. Diese wurde ihr allerdings verwehret. Grete Minde wuchs relativ in Armut aus, aber wir wissen, dass Grete Minde am 18. Geburtstag oder zum 18. Geburtstag von ihrem höchstwahrscheinlich doch Großvater, der ja sozusagen Ähnlichkeiten erkannte zwischen ihr und dem Sohne, er hat hier Geld hinterlegt am Rate und hat gesagt gehabt, bei Volljährigkeit ist dieses auszuzahlen. Und somit war eine Verbindung zu der Familie von Minden in Tangermünde nicht verbrieft, aber doch hinterlegt, wenn man so sagen möchte. Grete Minde hat allerdings nie das erfahren, was sie eigentlich erhofft hatte, nämlich eine wirkliche Aufnahme in die Familie von Minden. Und immer gab es Erbstreitigkeiten. Immerzu wurde sie vor dem Rate zuständig und hat um ihr Erbe gefochten. Und das war auch ein Grund mit dafür, dass der Magistrat der Stadt Tangermündes, Grete Minde, mehr als Dorn im Auge sah, als liebe Bürgerin.
Das ist jetzt aber sicher keine typische Biografie für die Zeit gewesen, also dass sie dann in die Stadt zurückkehrt und eben tatsächlich um ihr Erbe kämpft. Oder ist das im Vorleben des 17. Jahrhunderts?
Ich würde sagen, sie war eine selbstbewusste Frau, die durch ihr hartes Schicksal und sie merkte, dass sie für sich selber kämpfen muss, durchaus temperamentvoll für sich gekämpft hat. Sie hat sich einen Rechtsanwalt genommen, der für sie vor Gericht ihr Erbe erstreiten sollte. Und der war ja nicht durchsetzungsstark genug. Also sie muss durchaus eine gehörige Portion Selbstbewusstsein gehabt haben, was natürlich auch nicht gern gesehen worden ist.
Aber im Grunde genommen hatte sie ja auch nicht zu verlieren, sondern zu gewinnen. Also ja. Sie stand wahrscheinlich dann auch ein bisschen mit dem Rücken zur Wand unter Druck zu sagen, also ich brauche das Erbe jetzt, weil ich weiß ja nicht, hat sie es überliefert, wie sie ihr Einkommen hatte, dann sehen sie.
Ja, ihr Einkommen soll sie auch für eine Frau doch zum damaligen Zeitpunkt, naja, nicht gern gesehenes Handwerk haben. Grete Minde kannte sich super in der Kräuterwelt aus. Grete Minde hatte vielleicht, wissen wir nicht, eine falsche Haarfarbe für die damalige Zeit. Grete Minde war eine Frau, die der Männerdomäne des 17. Jahrhunderts nicht entsprach. Und Grete Minde soll ein Motiv gehabt haben. Eins sprach sie aus, ihr werdet es büßen, weil sie vom Rate nicht angehört wurde. Und das sind Indizien, die man zugrunde legen kann, um das Schicksal der Grete Minde zu betrachten. 1617 brannte die Stadt lichterloh, an drei Stellen zur gleichen Zeit. Drei Brandstifter könnten und müssten es gewesen sein, aber diese drei zu finden war nicht möglich. Man hat die wahren Brandstifter, und das bis heute, eigentlich gar nicht gefunden. Und zu diesem Zeitpunkt kam gerade wieder Grete Minde rechts des Weges. Eine Frau, welche von ihrem Manne denunziert worden ist, den Brand gelegt zu haben. Ob es stimmte oder nicht stimmte, sollte sich herausstellen. Grete Minde konnte aber eigentlich den Brand nicht gelegt haben, da sie zum Zeitpunkt des Brandes 1617 gar nicht in Tangermünde war. Zum Zeitpunkt war sie in der Nähe von Salzwedel, 70 Kilometer von uns entfernt, nachweislich dort in der Chronik stehend, auf dem Krankenlager liegend. Trotz allem wurde Grete Minde hier, als sie wieder nach Tangermünde kam, inhaftiert, auf die Aussage hin ihres Mannes, er und sie hätten den Brand 1617 gelegt. Ihr lieber Mann, der Antonius Mailan, hatte allerdings nichts Gutes dabei im Sinn, denn er wusste, dass er für die Tat einer Diebstahlerei hier in der Stadt Tangermünde sozusagen hätte hingerichtet werden müssen. Und er dachte sich, okay, wenn ich gehe, lass die Grete doch mitgehen. Und um seine Ruhe zu haben, hat er Grete Minde bezichtigt, den Brand gelegt zu haben. Es bedarf allerdings drei Anläufe beim Schöppengericht der Mark Brandenburg, Grete Minde der strengen Befragung zu unterziehen. Und unter dieser erst hat sie die Tat auch zugegeben. Und demzufolge war es eigentlich logisch, Grete Minde für die Tat hinzurichten, denn wer die Tat einst gestanden hat, der muss es auch gewesen sein. Das ist das Justizwesen des 17. Jahrhunderts gewesen. Und somit wurde Grete Minde, obwohl sie eigentlich gar nicht da war, allerdings ihre Entlastungszeugen nicht angehört wurden, sie wurde damit vom Schöppengericht der Mark Brandenburg verurteilt und auf dem Scheiterhaufen wie eine Hexe geschmucht. Für eine Tat, die sie höchstwahrscheinlich nicht begangen haben konnte.
So erklärt Frau Schönberg den Gästen der Stadt die Geschichte. Die ist jetzt ja natürlich stark zusammengefasst. Es gibt mehrere Publikationen dazu, unter anderem eine Broschüre von Hannelore Reimann mit dem Titel Grete Minde, Justizopfer des 17. Jahrhunderts, aber auch andere Bearbeitung, Verarbeitung. Das ist eigentlich auch ein guter Übergang für mich. Wir hatten vorhin, wir hatten noch gar nicht das Thema Fontane, fällt mir gerade auf.
Ja.
Nämlich die Überlieferungen, die zum Beispiel hier zu finden sind in Tangermünde, regten nämlich auch Theodor Fontane zu seiner 1880 erschienenen Novelle Grete Minde an. Und er schildert darin eben zum Beispiel diese Vorgeschichte des Brandes, aber er lässt die, ja, wie wir festgestellt haben, Außenseiterin Grete Minde dann gemeinsam mit ihrem Kind im Brennenkirchturm sterben. Und auch zwei Oberfassungen nutzen diese Fontane, also als diese literarische Fassung von Fontane, die also eindeutig die Brandstiftung durch Grete Minde darlegen oder beschreiben. Wann kam es denn aber das erste Mal zu Zweifeln an dieser Prozessführung, letztendlich an dem Urteil aufgrund der vorhandenen Gerichtsakten?
Im Jahr 1888 hat der Jurist Ludolf Parisius seine Heimatstadt Gardelegen und damit der gesamten Altmark, also der Region, in der wir uns hier befinden, ein Geschenk machen wollen. Er selber wohnt in Berlin und hat ein großes Buch herausgegeben, Bilder aus der Altmark. Und da hat er verschiedenste Geschichten und Begebenheiten zusammengefasst. Und in Vorbereitung des Buches hatte er sich hier in Tangermünde die Grete Minde Akte, diese Gerichtsakte aus dem Stadtarchiv vorgenommen und komplett durchgearbeitet. Und er beschreibt sehr dramatisch, am nächsten Morgen, als die Sonne aufgeht, da ist ihm die Erkenntnis gereift, dass an dem armen Frauenzimmer ein Justizmord, ein Justizirrtum vollführt wurde, dass sie gar nicht schuldig sein konnte, dass ein voreingenommener Rat von vornherein ja gar keine Chance für eine Rechtfertigung oder Verteidigung gab und dass ja, also dieses jahrhundertlange Unrecht noch nun gesühnt werden müsste. Und er schrieb einen großen Artikel aus seiner Sicht des Falles mit der Unterschrift Grete Minder, eine Ehrenrettung. Und seitdem war nun dieser Zweifel in der Welt. Es kam auch zu Auseinandersetzungen in der Presse zwischen Historikern, die das alte Bild verinnerlicht hatten. Denn wenn man fast 300 Jahre lang fest von der Schuld einer Person überzeugt ist, kann man ja nicht über Nacht gleich erwarten, dass alle diesem neuen Gedanken folgen. Aber schon 1902 kam das erste Theaterstück auf die Bühne hier in der Stadt, das Grete Minder als unschuldig darstellte. Und seitdem gibt es eben diese vielen verschiedenen Deutungen. Und ja, Theodor von Dahne selber hat geschrieben, ich schrieb meine Novelle in der Zeit, wo das Thema in der Schwebe war, ob sie schuld war oder nicht schuld war. Und er wollte ein Sittengemälde des angehenden 17. Jahrhunderts schreiben und darum war sie für ihn schuldig, weil er das, was er ausdrücken konnte, besser darstellen konnte. Aber er war sich durchaus bewusst, dass es eben auch hat anders sein können.
Das erinnert mich daran, dass es ja auch Parallelen zu einem anderen Frauenort gibt, nämlich zu Zerben, wo ja sozusagen das, sein literarisches Vorbild für die Effi Briest aufgewachsen ist. Dazu gibt es ja auch eine eigene Podcast-Folge, wo er ja auch sozusagen sich der, wie sagt man, dichterischen Freiheit bedient hat und eben die Geschichte anders enden lässt, als es tatsächlich ist. Denn die Elisabeth von Ardenne, seine, wie gesagt, seine Vorlage, ist ja fast 99 Jahre alt geworden und nicht schon an Liebeskummer gestorben.
Also, ja. Aber man muss sagen, er war wirklich hier in Tangermünde. Theodor von Dahne hat unsere Geschichtsakten auch studiert. Einst hat allerdings die Grete Minde eben mit dem brennenden Kirchturm zu Tode stürzen lassen. Vielleicht war ihm auch bewusst, dass es sich um einen Justizirrtum oder Mord gehandelt haben könnte. Er wollte es nur nicht so verarbeiten. Aber wenn man heute Theodor von Dahnes Novelle über Grete Minde liest, womit wir ja in die Weltliteratur gekommen sind, muss man sagen, Theodor von Dahne hat viele Begebenheiten der Stadt Tangermünde in seiner Novelle verarbeitet. Und man kann auf den Spuren von Theodor von Dahne bis heute durch die Stadt von Tangermünde wandeln. Was er beschrieben hat über die Stadt, in der Kirche, von den Fachwerkshäusern, von der Burg zu Tangermünde, vom Kurfürsten etc., das ist alles gewesen. Das kann man heute noch nachvollziehen, denn das ist unser großes Glück. Was im 19. Jahrhundert Theodor von Dahne gesehen hat, das können Sie heute noch sehen in Tangermünde.
Einer der vielen Gründe, warum man unbedingt das angeschaut haben sollte. Das ist ja eigentlich eine generelle Sache, dass wir von Glück reden können, wenn schriftliche Überlieferungen da sind zu bestimmten Vorfällen. Tragischerweise in dem Fall zum Beispiel auch anhand von Gerichtsakten, um über diese Frau mehr zu erfahren. Ich hatte noch mal in Erinnerung beim letzten Besuch, Frau Brückner, dass es auch noch mal recht aktuelle juristische Recherchen gab.
Also die letzte große wissenschaftliche Arbeit ist von Frau Dr. Friederike Wein gemacht worden. Die hat Editionswissenschaften studiert und hat die gesamte Akte und die beiden Akten darauf folgenden noch, also diesen ganzen Brandprozess zwischen 1619 und 1621 ediert. Das heißt, sie hat das in eine heute lesbare Form gebracht und nochmal akribisch untersucht, was auch an Feinheiten und Tendenzen durch eine exakte Übersetzung ins heutige noch an Deutungen möglich ist. Und sie ist auch fest davon überzeugt, dass Grete Minder unschuldig ist und dass vor allem der Rat durch eine geschickte Weiterleitung der Fragen und Antworten an das Schöffengericht in Brandenburg diesen Urteil Vorschub geleistet hat. Also er hat nicht direkt unsachgemäß gearbeitet, aber er hat doch tendenziös die Wichtung vorgenommen. Das ist so die Kernaussage ihrer großen Arbeit. Es ist ein Buch erschienen mit über 1000 Seiten, wo man alles in heutiger Schrift lesen kann und auch ihre Deutungen und auch die ganze Arbeit von Theodor von Dahne nochmal beleuchtet ist. Also wer sich mit Grete Minder beschäftigen will, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt.
Genau, eines der jetzt sehr, wie Sie gerade schilderten, sehr aktuellen historischen oder Zeugnisse über den historischen Prozess. Eine Menge ist auch in der stadtgeschichtlichen Ausstellung hier im Alten Rathaus zu sehen. Sie sagten, wir sind gerade hier im Grete-Minde-Zimmer. Vielleicht lassen Sie mal den Blick schweifen und sagen nur mal, was an größeren Ausstellungsstücken hier nur zu sehen ist. Nur mal ganz kurz so als...
Ja, das Schwierige an der Ausstellung zu Grete-Minde ist ja, dass alles zu Grete-Minde ja verbrannt ist, 1617. Und das, was wir haben über sie, sind eigentlich die Gerichtsakten, die hinterher entschieden sind. Da haben wir hier einen Auszug aus der Gerichtsakte, denn ein Mitangeklagter, der hat während der Haftzeit gedichtet und gemalt und geschrieben und alles das, was er hinterlassen hat, ist in dieser Gerichtsakte mit eingebunden worden. Dann wurden zum Einweihen des Museums vom Lehrerverein 4 Leuchter geschenkt und ein Leuchter davon ist eben Grete-Minde im Feuer. Der ist hier in der Vitrine mit ausgestellt. Ansonsten haben wir hier noch eine Feuerschale. Diese Feuerschale soll auf dem Wagen mitgeführt worden sein, auf dem Weg vom Rathaus, wo sie ihr Urteil empfangen hat, zur Gerichtsstätte. Denn sie wurde ja auf dem Wagen umgeführt bis zur Gerichtsstätte, bis sie denn. Und dort wurden die Zangen glühend gemacht, mit denen sie in den Arm gegriffen worden ist. Dann haben wir noch Schließen, also so mit Ketten und Arm- und Halsbänder, mit denen Gefangenen gefesselt worden sind. Und als Ergänzung des Ganzen steht hier ein Modell der Orgel aus der St. Stephanskirche, denn auch die gesamte St. Stephanskirche ist ja mit ausgebrannt, nur das äußere Backsteiner Gebäude ist ja stehen geblieben. Und die Hansestadt Hamburg als verbundene Stadt mit der Stadt Tangermünde hat ihren Orgelbaumeister Hans Scherer den Jüngeren hier nach Tangermünde geschickt und er hat eine neue Orgel errichtet, die dann 1624 schon wieder eingebaut werden konnte und der klang, sodass man hier auch zeigen kann, das Leben ging ganz schnell auch wieder weiter. Also die Leute waren nicht entmutigt, die ersten Häuser standen schon ein Jahr drauf, 1619 haben wir unser schönstes Fachwerkhaus, also das Leben hier in der Stadt ging weiter. Man hat aber sich jedes Jahr 250 Jahre lang an Grete-Minde erinnert, durch eine Brandpredigt, die im September gehalten worden ist. Also bis Anfang des 19. Jahrhunderts, so um 1830, rum 40, wurde an jedem 13. September nachmittags um 16:30 die Glocken geläutet. Das ist der Ausbruch des Brandes. Und am Sonntag drauf wurde in der St. Stephanskirche eine Brandpredigt gehalten. Das heißt, der Pfarrer hat darauf hingewiesen, wenn man so einen schlechten Charakter hat wie Grete-Minde, wenn man habgierig ist und mitgünstig und wenn man was haben will, was einem eigentlich nicht zusteht, dann kann der Stadt so ein furchtbares Schicksal passieren wie dieser Stadtbrand. Und das hat eben diese Erinnerung an Grete-Minde über die ganzen Jahre und Jahrhunderte wachgehalten, weil immer wieder daran erinnert worden ist. Und umso größer ist eben diese Tat von Ludolf Parisius zu bewerten, der sich davon freigemacht hat und wirklich voreingenommen diese Akten nochmal gelesen hat.
Das ist ja tatsächlich ein Beispiel dafür, wie tradierte Bilder erstmal weitergegeben werden über Generationen hinaus. Für mich ist Tangermünde aber auch ein sehr gutes Beispiel, wie sich Menschen unserer Zeit mit diesen tragischen Ereignissen auseinandersetzen. Ich finde dieses Beispiel, dass hier nicht nur ein berühmter Sohn der Stadt auf einem Denkmalsockel steht, sondern dass seit 2009 ja hier eine, ich würde sagen, lebensgroße Bronzefigur eben nicht auf einem Sockel, sondern auf Augenhöhe direkt vor den Museumseingang gestellt wurde. Wie kam es? Wem war es denn so wichtig, so in dieser Form an Grete-Minde zu erinnern? Und wer hat dieses Werk auch geschaffen?
Als 1990 die politische Wende hier in die Stadt kam, kamen ja sehr viele Besucher, die neugierig waren auf Tangermünde. Gerade aus unseren Nachbarländern und Niedersachsen und so. Ist ja nicht weit weg von hier. Und alle kannten ihren Theodor Fontane. Und jeder, der herkam, kannte Tangermünde, Theodor Fontane, Grete-Minde. Und es war in den ersten 5, 6 Jahren für alle ein Lernprozess, diese literarische und diese historische Grete-Minde auseinander zu dividieren und ihr gerecht zu werden. Und in der Zeit gründete sich auch der Museumsverein. Und hieß damals nur Museumsverein, die Kultur kam später noch dazu. Und hat gesagt, also es ist das Thema so wichtig für alle, dass es doch wert ist, Grete Minder ein Denkmal zu setzen. Weil auch dieses Thema dermaßen zeitlos ist, wenn jemand was haben möchte, was der andere nicht hergeben will. Über Erbschaft wird immer gestritten und wird auch in Zukunft immer gestritten werden. Und wie man selber auch mit dem Thema umgehen würde, wie man jetzt selber entscheiden würde, kann man gut drüber nachdenken, wenn man sich vorher mit dem Thema mit Grete Minder beschäftigt hat.
Es war eine Initiative der damaligen Vorsitzenden, Frau Berger, die sagte, wir wollen ein Denkmal haben, hat damals Kostenvoranschläge eingeholt, dass wir nachher noch über fast 10 Jahre brauchten, um die Skulptur fertigzustellen. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber der Museumsverein hat dafür Sorge getragen, Spenden zu sammeln. Und wir haben vom Bildhauer aus Uchtspringe, das ist gleich bei uns hier in der Nähe, das ist der Lutz Gede, der hat uns eine wunderschöne Vorlage gegeben und aufgrund dessen haben wir heute ein Denkmal, wo man sagen muss, Ähnlichkeiten mit Leben und verstorbenen Personen wäre rein zufällig, so meint es der Künstler. Wir können nicht genau sagen, ob Grete Minde so aussah, wie sie dargestellt worden ist, aber ihre Darstellung an sich heute, in ihrer gebückten Haltung, in ihrer Darstellung, in der Handhaltung, zeigt an, dass man sich Fragen stellen muss, war sie es oder war sie es nicht? Und diese Figur, welche wir an ihrem 390. Todestag auch unter Mitwirkung vieler anderer Vertreter der Frauenorte hier in Tangermünde eingeweiht haben, hat großen Anklang gefunden, war eine große Medienpräsenz auch. Wir haben Theodor Fontane genauso aufgenommen wie die anderen damaligen literarischen Künstler. Ich erinnere nur an Frau Höppner, die die Schuld und Unschuld der Grete Minde geschrieben hat, etc. Frau Reimann, unsere Tangermünder Bürgerin, die ihr Flammen über Tangermünde geschrieben hat, das Werk, wo immer wieder Grete Minde, der Brandprozess und alles Mögliche aufgerollt worden ist. Und wir haben an ihrem 390. Todestag ihr dieses Denkmal gesetzt, als kleine Wiedergutmachung für das, was wir ihr angetan haben. Ich meine, sie hat nichts mehr davon, aber unser Herzblut ist so ein bisschen beruhigt.
Ja, also zum einen, wem es jetzt zu schnell ging mit den ganzen Literaturtipps, die gibt es natürlich wie immer auch wieder im Podcast begleitenden Blog nachzulesen, das schon mal an der Stelle versprochen und auch natürlich ein Foto von diesem Bronze, ja?
Das ist Bronzefigur.
Eine Bronzefigur, ja. Und ich denke gerade diese Handhaltung in Ketten, glaube ich, ist ein sehr stark wirkendes
Unschuldshandhaltungsprinzip.
Ja, ja. Oder Zweifel eben auch. Ne?
Wenn man das ja, so aber für mich persönlich ja, also ist es die Unschuldshandhaltung eines jeden Menschen. Jeder Mensch macht diese Handhaltung, wenn er für sich denkt, er wäre unschuldig und wird für etwas beschuldigt. Hat er immer diese Handhaltung. Schauen Sie sich die an, die machen Sie jeden Tag zu Hause so.
Ja, das vielleicht dazu als Versuch zur hörbaren Visualisierung zu diesem Denkmal für Grete Minde, das ja neben dem Eingang zum heutigen historischen Rathaus steht, wo ja das Stadtmuseum untergebracht ist. Vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, was neben der Geschichte rund um Grete Minde hier auch noch zu finden ist.
Also wir haben hier drei große Schwerpunkte. Einmal die Stadtgeschichte bis fast zur Gegenwart in den Bereichen Mittelalter, Neuzeit und Gegenwart. Wir haben den ganzen Bereich Schifffahrt auf der Elbe und Fischerei und eine kleine Abteilung Uhren, Frühgeschichte. Denn hier auf der Tanger Hochfläche haben schon vor 5000 Jahren Leute gesiedelt. Also es ist eine Gegend, die immer gut zum Wohnen war. Und wir versuchen das hier in unseren bescheidenen Räumlichkeiten doch in großen Zügen zu zeigen.
Es gibt auch eine spezielle Führung zu Grete Minde, oder?
Ja, eines unserer Führungsarten ist es auch, durch Grete Minde auf den Spuren von Theodor Fontanes zu wandeln. Diese Stadtführung heißt wirklich auf den Spuren von Theodor Fontane. Wir versuchen anhand der Novelle mit Zitaten die Stellen herauszufiltern, was Theodor Fontane beschrieben hat, wo er gestanden hat, was er gesehen hat und was sie heute bis heute sehen können. Und das natürlich alles in Bezug auf Grete Minde.
Ja, ein Angebot, was es auch in Tarnamünde gibt, neben vielen, vielen anderen Sachen, sodass man das also, wie gesagt, sehr empfehlen kann, hier vorbeizuschauen. Wir wünschen viele, viele interessierte Gäste, aber ich denke auch, die Einheimischen beschäftigt das Thema doch auch.
Wenn ja, die Einheimischen leben auch mit Grete Minde, ja. Wenn man sie fragt, das Denkmal kennen sie und wenn sie Besuch haben, gehen sie als erstes dahin. Und unsere Hochzeiten, die ja oben im Rathaus sind, ganz viele Brautleute gehen nochmal hin. Das ist auch schon ein schönes Ritual geworden. Also ist fest verankert in der Gemeinschaft.
Und vielleicht darf ich noch hinzufügen, dass unsere Schüler bereits in der Grundschule über die Geschichte der Stadt Tangermündes sich informieren und dass die Schüler im höheren Schulalter, in der 9., 10. Klasse, Theodor Fontane, Grete Minde lesen müssen. Und schon somit ist die Bildung in Tangermünde sehr stark mit der Stadtgeschichte verbunden. Wir freuen uns auch, dass wir Stadtführerkinder haben, die sich speziell dieser Sache annehmen und viele andere interessante Projekte auch in Bezug auf Grete Minde in Erfahrung bringen.
Das ist auch an anderen Frauenorten die positive Erfahrung, dass man über die Kinder sozusagen die ganzen, also alle Menschen bekommt, weil man das ja in die Familie trägt und das sozusagen jung wie alt sich dann darüber verständigt. Und ja, eine schön, wenn das hier so funktioniert und sie sich sozusagen auch ihren touristischen Nachwuchs schon ein bisschen sichern.
Ja.
Ja, wie bis hierher zu hören war schon, kann sich jeder Mensch hier auf Spuren von Geschichte begeben. Uns als Frauenorte-Projekt freut natürlich besonders, dass sich so intensiv auch mit Frauengeschichte beschäftigt wird, dass diese auch sichtbar gemacht wird hier an diesem Ort, eben unter anderem an dem Museum. Und das Auf und Ab in der Stadtgeschichte, dass sich das tatsächlich bei einem Rundgang durch das doch so ursprünglich erhalten gebliebene Stadtbild sehr gut nachvollziehen lässt, das denke ich, ist etwas, was wir unseren Zuhörenden auf jeden Fall mit auf den Weg geben können, dass in dieser Stadt in der Altmark wirklich trefflich gesagt werden kann, ich habe es mal gelesen, nicht Backstein, Stolz mit Fachwerk, Charme und Elbütel.
Jawohl.
Das, also ganz kurz und knackig würde ich sagen, soll auf jeden Fall neugierig machen darauf, diese Stadt zu besuchen und sich mit diesem Thema auch zu beschäftigen, mit Frauengeschichte als Teil von Landesgeschichte. Ich bedanke mich für dieses Gespräch rund um und zu Tangermünde und zu den Frauen in Tangermünde, mit den beiden Frauen. Herzlichen Dank an Sigrid Brückner, ja, und gerne an Regine Schönberg. Ja,
gerne.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.